Der Text zur Predigt ist genau derselbe, den Sie schon vor zwei Wochen gehört haben. 4. Mose 13. Die Predigt, die Sie dazu hören werden, zu diesem Text, ist nicht dieselbe, nehme ich mal an. Es kommt eine zweite Predigt aus dieser Reihe. Aber unser Prediger hat mich gebeten, dieses Kapitel nochmal zu lesen. Es gibt allerdings eine Zugabe, das ist dann Kapitel 14, die Verse 1 bis 10. Das kommt dann noch zusätzlich dazu. Und ich lese jetzt diesen langen Abschnitt, der spricht davon, wie die Israeliten zum ersten Mal in dieses verheißene Land Kanaan hineingekommen sind, einige von ihnen, um es auszukundschaften, wie sie zurückkamen, Bericht erstatteten und wie dann die ganze Gemeinde Israel darauf reagiert hat. Also 4. Mose 13 und Kapitel 14 noch die ersten 10 Verse. Der Herr sagte zu Mose: Sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte 12 Männer aus, lauter Sippenälteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Es waren aus dem Stamm Ruben Shammua, der Sohn von Sakur, aus dem Stamm Simeon Schafat, der Sohn von Hori, aus dem Stamm Juda Kaleb, der Sohn von Jefunne, aus dem Stamm Issachar Jigal, der Sohn von Josef, aus dem Stamm Ephraim Hoshea, der Sohn von Nun, aus dem Stamm Benjamin Palti, der Sohn von Raphu, aus dem Stamm Sebulon Gadiel, der Sohn von Sodi, aus dem Stamm Manasse, Gadi, der Sohn von Susi. Aus dem Stamm Dan, Amiel, der Sohn von Gemali. Aus dem Stamm Asher, Setur, der Sohn von Michael. Aus dem Stamm Naphtali, Nachbi, der Sohn von Wofsi. Aus dem Stamm Gad, Geuel, der Sohn von Machi. Diese 12 Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden. Hoshea, dem Sohn Nuns, gab er den Namen Josua. Er sagte zu ihnen: Geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Seid mutig und lasst euch keine Angst einjagen. Und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Die 12 Männer machten sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebohamat. Zunächst zogen sie durch das Südland und kamen dann nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war 7 Jahre früher gegründet worden als Zoan in Ägypten. Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab. Die war so schwer, dass 2 von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam später den Namen Eschkol, Traubental, wegen der Traube, die die Kundschafter der Israeliten dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sie sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Die Israeliten waren aufgebracht, als sie das hörten, und machten Mose Vorwürfe. Aber Kaleb beruhigte sie. Wir können das Land sehr wohl erobern, rief er. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, sagten sie. Es verschlingt seine Bewohner. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sie sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will uns der Herr in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Doch wie reagierten die Israeliten? Die ganze Gemeinde wollte Mose und Aaron steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt.
Bevor ich jetzt da den Text angucke mit euch, muss ich euch was erzählen, was ich gestern erlebt habe, etwas Lustiges. Wir hatten ja wieder unseren Bücherstand am Stauffacher, also Bücherstand ist ein bisschen übertrieben. Wir haben schon Bücher, aber wir verteilen vor allem Einladungen. Und da gibt es halt da und dort ein Gespräch und dann sind so zwei so Gloschar-artige Männer sind dann auch da gewesen. Mit denen hab ich dann ein bisschen diskutiert so. Und beide eine Bierdose in der Hand, haben getrunken und dann sind wir irgendwie auf Kirche gekommen. Dann sagt der eine, du, hast du das auch schon gesehen, die Schrift an der Kirche, da St. Jakob. Und guck mal, was da steht. Und dann war da so eine Jahreszahl in römischen Zahlen und dann sagt er, ja, M, was ist jetzt M wieder? Ja, das ist 1000 und ich glaube C, 100 und so weiter. Und dann sagt der andere, du, wenn du das lesen kannst, du hättest Cäsar werden sollen. Dich hätte man zum Cäsar ernennen müssen. Und jetzt muss ich das Dialekt sagen, was er dann sagte. Den wäre Rom nicht abgefackelt, sondern abgesoffen. Ich fand das lustig. Den wäre Rom nicht abgefackelt, sondern abgesoffen, wenn er Cäsar gewesen wäre als Alkoholiker. Gut. Nun, alles war bereit. Gott hatte die Vorkehrungen getroffen, dass das Volk Israel Kanaan erobern und besiedeln konnte. Das haben wir letzten oder vorletzten Sonntag gesehen. Also zwischendrin war das Gemeindewochenende, was übrigens außerordentlich schön war, für alle, die nicht da waren, dass ihr es wenigstens wisst, dass ihr was verpasst habt. Also, vorletzten Sonntag haben wir ja gesehen, dass alles vorbereitet war. Israel hätte das Land problemlos erobern können. Endlich wird eintreffen, was Gott vor Jahrhunderten Abraham voraussagte. Auch Josef wusste, dass dieser Tag einmal kommen würde, an dem die Israeliten Ägypten verlassen und in das Land Kanaan einziehen würden. Das war so wie ein allgemeines Volkswissen. Das wusste man einfach. Und bevor Josef starb, das war dann schon fast 300-400 Jahre bevor sie jetzt losgezogen waren, sagte er zu seinen Brüdern, Gott wird euch nicht vergessen, er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Das hat Josef fest geglaubt. Und dann sagt er ihnen, wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Also seinen Leichnam. Und jetzt war es soweit. Jetzt stand Israel praktisch an der Grenze zu diesem Land, das Gott ihnen geben will. Diese Generation der Israeliten konnte nun an diesem großartigen historischen Ereignis teilnehmen. Was man nur einmal, nur in diesen in dieser Geschichte Israel ist das eine einmalige Sache gewesen, wo Generationen vorher auf das gewartet hatten. Und diese konnten jetzt in das Land ziehen. Übrigens hatten sie tatsächlich auch den Leichnam von Josef mitgenommen und wollten ihn dann ins Land bringen. Wir wissen aber, dass die Entwicklung etwas anders lief. Von den 12 Männern, die das Land besichtigten, waren 10 der tiefsten Überzeugung, dass es unmöglich sei, dieses Land einzunehmen. Die Hindernisse schienen ihnen unüberwindlich. Sie fanatisierten das Volk mit übertriebenen Schilderungen. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns in ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Also ganz grässlich. Also wenn ihr euch eine Heuschrecke, nehmen wir mal noch eine große Heuschrecke. Gut, ich kenne Leute, die würden schreien und wegspringen vor einer Heuschrecke. Aber nehmen wir jetzt mal an, das sind jetzt Leute, die keine Angst haben vor Heuschrecken. Nehmen wir mal eine große. Ja, was machen wir mit einer Heuschrecke? Und futsch ist sie. Und so ist das, wenn wir in das Land einziehen. Die werden uns fressen, die werden uns zertrampeln wie Heuschrecken. Wobei, wenn man das dann genau ansieht, ist es ja so, dass diese Riesen so groß waren, die auch nicht. Die waren nicht 10 Meter hoch, sondern die waren vielleicht 3,70 höchstens. Gut, ist immer noch groß, ehrlich gesagt, aber es ist nicht das Verhältnis. Es ist eine absolute Übertreibung, dass sie so klein, also es wären dann kleine Heuschrecken. Mit diesen dramatischen, überzeichneten Schilderungen brachten diese Männer einen Volksaufstand in Bewegung. Sie verbreiteten ein böses Gerücht und setzten damit einen Wald in Brand. So wie wir das auch können. Wie Jakobus sagt, die Zunge ist nur klein und bringt noch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Wie viel können wir mit unserer Zunge, mit unserem Geschwätz und mit unseren Übertreibungen in Bewegung setzen? Und wenn man mal genauer hinsieht, steckt gar nichts dahinter. Außer Dramatisierungen. Diese Männer brachten das fertig, wie wir sehen werden. Die Israeliten ließen sich von diesen 10 Kundschaften beeinflussen. Unreflektiert glaubten sie ihren Beschreibungen und ihrer Einschätzung der Lage. Das hieß für sie, kurz vor dem Ziel müssen sie erfahren, dass der Traum vom Eigenheim ausgeträumt ist. Kein eigenes Land, kein eigenes Haus, keine Existenz aufbauen, fertig. Alle Träume sind gestorben. Jetzt war alles noch viel schlimmer. Ägypten hatten sie verlassen, nach Kanaan konnten sie nicht einziehen, nun sitzen sie in der öden Wüste fest. Katastrophe. Keine Perspektive. Der Frust war riesig. Das Volk geriet in eine Panik. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Das müssen wir uns mal bildlich vorstellen. Die schrien laut und wir haben ja gesehen, das sind 2 bis 3 Millionen Menschen in dieser Wüste. Die haben laut geschrien und die ganze Nacht hindurch geheult. Das muss eine furchtbare Stimmung gewesen sein. Mir reicht es schon, wenn jemand heult. Aber wenn 2 bis 3 Millionen Menschen heulen und jammern, vor Enttäuschung und Wut heulten sie, dass sie dieses Land nicht erobern können, dass ihre Hoffnung gestorben ist, dass sie kein Eigenheim bekommen werden. Die ermutigenden Stimmen von Kaleb und Josua verhallten in dieser maßlosen Enttäuschung. Panik und Wut machte sich breit. Sie meinten, sie seien dieser neuen Herausforderung nicht gewachsen. Selbst die großartigsten Wunder, die sie miterlebten. Erinnere nochmals den Gang durchs Meer, die Vernichtung der ägyptischen Armee. Jeden Tag bekamen sie zu essen in der Wüste. Jeden Tag bekamen sie Wasser. Es war alles da und Gott führte sie am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht mit einer Feuersäule. Die Präsenz Gottes war in diesem Lager so handgreiflich nah und trotzdem trauten sie es Gott nicht zu, dass er sie in dieses Land hineinbringt. Sie waren nicht zur Besinnung zu bringen, auch nicht durch das, was sie mit Gott schon erlebten. Diese Trauer, der Frust und die Enttäuschung mündet in Hass und Wut gegen Mose und Aaron. Jetzt mussten die Führer den Kopf hinhalten. Sie waren doch die Männer, die sie aus Ägypten geführt hatten. Sie waren doch die Leute, die gesagt haben, jetzt ist der Tag, wo euch Gott das Land geben wird. Wären sie nicht gewesen, wären wir immer noch in schönen Ägypten. Dann würden wir jetzt nicht hier in dieser ausweglosen Öde sitzen. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Plötzlich machten sich Todessehnsüchte breit. Am liebsten hätten sie Mose und Aaron ermordet. Sogar sich selbst wünschten sie den Tod. Wären wir doch in Ägypten oder in der Wüste gestorben. Es wäre noch besser gewesen, als jetzt hier mit dieser Enttäuschung stehen zu müssen. Nebenbei bemerkt, diesen Wunsch hätten sie besser nicht ausgesprochen. Besser nicht. Das werden wir in der übernächsten Predigt in dieser Reihe, werden wir das dann sehen. Sie hätten das besser nicht gesagt. Ihre Wut richtete sich aber nicht nur gegen Mose und Aaron, sie waren sogar auf Gott außerordentlich wütig. Sie beschuldigten ihn, er hätte sie aus Ägypten geführt, um sie umzubringen. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Warum hat uns Gott überhaupt in dieses Fiasko hineingeführt? Er hätte uns gerade so gut in Ägypten umbringen können. Oder hätte er auch das Meer über uns zugemacht, wären wir auch weg. Warum müssen wir das erleben? Hier hören wir die alte Schlange, den Teufel, der uns immer wieder dazu verführen will, an der Güte und Barmherzigkeit Gottes zu zweifeln. Er will uns ständig dazu bringen, dass wir zur Einsicht kommen, dass es Gott nicht gut mit uns meint. Darum müssen wir schlussendlich das Zepter in die eigenen Hände nehmen. Und das ist der größte Hinderungsgrund, warum Menschen nicht zu Jesus finden, weil sie meinen, sie würden etwas verlieren, weil sie meinen, Gott will ihnen etwas wegnehmen. Das ist die alte Lüge des Teufels, Gott meint es nicht gut mit dir. Wenn du dich auf Gott einlässt, dann bekommst du ein Problem, weil er wird dich knechten. Er meint es nicht gut mit dir, das ist die alte Lüge. Du musst dein Leben selber meistern, du brauchst Gott nicht. Genau das war die Anklage hier. Gott hat uns aus Ägypten befreit, um uns umzubringen. Er meint es nicht gut mit uns. Wir müssen uns vertrauen, denn Gott ist nicht wirklich zuverlässig. Und tatsächlich wollen sie nun die Sache selber in die Hand nehmen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück, sagen sie. Sind wir mit Gott unterwegs, werden wir auch an solche Punkte in unserem Leben kommen, wo uns Panik erfasst. Wenn wir daran denken, auf was wir uns eingelassen haben. Natürlich, es war wunderbar, Jesus hat mich erlöst. Das war auch in meinem Leben ein wunderbarer Punkt. Ich weiß das heute noch. Ich war begeistert. Ich ging raus und verkündete als erstes meinen Eltern, ich werde Pfarrer. Das wusste ich in der Nacht, als ich mich bekehrte. Ich werde Pfarrer. Irgendwie wusste ich das. Die Eltern waren dann ein bisschen verblüfft darüber, aber so ist das Leben. Aber das war eine Begeisterung. Ich habe in der Bibel gelesen und gelesen. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Und nun habe ich ewiges Leben. Etwas Wunderbares, das Gott uns schenkt. Johannes sagte es so, und das Zeugnis besteht darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn Jesus Christus. Da ist Leben. Und wer das erlebt hat, der weiß, von was ich spreche. Die Begeisterung, die Freude darüber, ewiges Leben zu haben, neues Leben, eine neue Perspektive. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wie wunderbar ist das, wenn wir dieses Leben haben. Und ewiges Leben gibt es nur in Verbindung mit dem Sohn Gottes. Einzig und allein, Jesus Christus. Und wenn du diese Verbindung noch nicht hast, dann kannst du sie heute Morgen herstellen. In einem ganz einfachen Gebet kannst du Jesus einladen. Und wenn du begriffen hast, was Jesus für dich gemacht hat, dann wirst du eine große Freude erleben. Ich erinnere mich noch an jemanden, den ihr kennt. Sie ist jetzt in England. Sie hat sich dann, sie ging lang in unserer Gemeinde ein und aus. Und ich war gar nie so sicher, ob sie wirklich Jesus eingeladen hat in ihr Leben. Dann wollte sie sich taufen lassen. Ich habe sie dann noch getraut. Also vor der Trauung war dann noch diese Taufe. Und sie wollte, dass ich an der Hochzeit zum Glauben einlade. Das war ihr wichtig. Und irgendwie alles so, wo man gedacht hat, ja, da ist schon etwas vorhanden. Und dann habe ich mit ihr über die Taufe gesprochen und gesagt, es ist ganz einfach, du erzählst einfach, wie du Jesus kennengelernt hast. Und dann hat sie gesagt, ja, wie soll ich das erzählen? Ich habe gesagt, erzähl es einfach. Wenn ich geheiratet habe, weiß ich auch, wen ich geheiratet habe und ich kann das auch erzählen. Frau Fischer wird jetzt erzählen können, wie das war auf dem Standesamt und so. Das ist eine Geschichte. Wenn man Jesus begegnet, ist das eine Geschichte. Und diese hatte sie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, hast du dann Jesus schon einmal dein Leben anvertraut? Sagt sie eigentlich nicht. Sag ich, können wir eigentlich jetzt machen, wenn du willst. Ja, klar möchte sie das. Und wir sind hingekniet und haben gebetet. Und am anderen Tag an der Taufe sagt sie, gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Da ist Jesus in das Leben hineingekommen. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Aber plötzlich kann mich die Panik erfassen, wenn ich daran denke, welche Hindernisse auch im Glaubensleben noch auf mich warten, bis ich das Ziel erreichen werde. Schaffe ich das? Kann ich diese Hürden alle nehmen? Und Jesus nimmt Bezug und berichtet im Gleichnis vom Sämann darüber. Er sagt, auf felsigem Boden ist der Same bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber keine Wurzel hat, sondern unbeständig ist. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. Sobald die Herausforderung kommt, jetzt in dieses Land zu gehen, durchzuziehen, krebsen wir zurück wie das Volk Israel. Wenn ich eben auf mich schaue und von meiner Kraft ausgehe, dann packt mich die Panik genauso wie das Volk Israel. Und ich kann diese Leute gut verstehen. Wenn ich auf mich schaue, packt auch mich die Panik. Also sie wollten zurück nach Ägypten. Sie wollten dahin, wo sie unterdrückt und menschenverachtend behandelt wurden. In Ägypten waren sie Menschen zweiter oder dritter Klasse. Dort wurden sie wie Tiere behandelt. Sie waren einfach Maschinen, die arbeiten mussten. deshalb stöhnten sie ja damals und klagten. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Sie schrien zu Gott, hilf uns. Und Gott hörte ihr Schreien und er half ihnen. Er führte sie aus dieser Knechtschaft, aus dieser Versklavung heraus. Und sie waren begeistert noch, als sie durchs Schilfmeer gingen. Da haben sie Gott Loblieder gesungen, als die ägyptische Armee geschlagen wurde. So ein richtiges Highlight war das. Doch jetzt wollen sie tatsächlich an den Ort ihrer Unterdrückung zurück. Sie sagten, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Mose und Aaron konnten sie für dieses Unternehmen nicht mehr verwenden, weil die wollten ja in das Land Kanaan. Sie wollten dieses Land erobern und so mussten sie neue Anführer bestimmen. Anführer, die sie wieder zurück in die Sklaverei führten. Nicht in die Freiheit, sondern in die Sklaverei. Da gibt es übrigens auch Führer, viele, die Menschen in die Sklaverei führen. Es ist schwer zu verstehen, dass Menschen dorthin zurück wollen, wo sie schlecht behandelt wurden. Sie hatten von Gott die Zusage, dass es ihnen in Kanaan besser gehen wird, viel besser als in Ägypten. Dass sie die Völker problemlos besiegen würden. Aber sie hatten keine Zusage Gottes, dass es ihnen in Ägypten jemals gut gehen würde. Und trotzdem wollen sie zurück nach Ägypten. Es ist erstaunlich, welche Kraft alte Gewohnheiten auf uns Menschen ausüben können. Mit welcher Kraft wir zu Bekanntem zurückgezogen und gezerrt werden, selbst wenn es unangenehm ist. Die schreckliche Vergangenheit wird plötzlich glorifiziert. Das ist so der Männereffekt, wenn es ums Militär geht. Dann hat man den Eindruck, das war ja alles wunderbar. Also es war nicht wunderbar. Also ich möchte nicht nochmal gehen. Ich hatte Albträume. Jedes Mal, wenn ich ins Militär musste, hatte ich Albträume schon Monate vorher. Ich habe immer das Gewehr vergessen. Irgendetwas habe ich vergessen. Kam zu spät und musste wieder zurück. Und ich hatte immer, solange ich noch da hingehen musste, hatte ich immer meine Albtraumphasen Militär. Und trotzdem, wenn man mir zuhört, denkt man, dem hat es gefallen da. Wir glorifizieren oft hinterher. Die Israeliten warfen später sogar Mose vor. Er hätte sie, und das ist nun erstaunlich, aus dem Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Genau dieselben Begriffe, die verwendet werden für das neue Land, das fruchtbare Land Kanaan, werfen sie ihm vor. Er hätte sie aus dem Land geführt mit überfließender Milch und Honig. Da meinten sie Ägypten, dort wo sie geschlagen und gemartert und gedemütigt wurden. Plötzlich ist das das Land, das so wunderbar war. Erstaunlich, wie diese schlimme Zeit in Ägypten beschönigt wird. Und heute, da verlassen Frauen ihre Männer, weil sie von ihnen brutal geschlagen werden und plötzlich hört man, dass diese Frauen wieder zu ihrem Mann zurückgekehrt sind und er weiterhin schlägt. Was spielt sich da ab? Das Bekannte, Unangenehme scheint oft erträglicher zu sein als das Leben in Freiheit. Und es gibt viele Menschen oder einige Menschen, die Jahre im Gefängnis lebten, und selbst wenn sie die Strafe abgesessen hatten, lieber im Gefängnis blieben. Oder sie sind rausgekommen, haben wieder delinquiert, weil sie wieder zurück wollten. Warum? Weil sie kannten sich aus. Es war ihnen bekannt, wie das läuft im Knast. Die Freiheit draußen war für sie eine Überforderung. Sie konnten mit der Freiheit nicht umgehen. Die Israeliten wollten lieber zurück in die Sklaverei, als sich auf die unbekannte Freiheit einlassen. Sie wollten ihr Leben lieber auf dem aufbauen, was ihnen bekannt war, als sich auf die Versprechen Gottes zu verlassen. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Es gibt Leute, die leben nach dem Prinzip. Beim Essen bin ich auch eher tendenziell in die Richtung. Was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Und dann gibt es Bauern, die essen alles, auch wenn sie es nicht kennen, weil sie das interessiert. So sind wir verschieden. Aber der Hang, die Kraft des Bekannten, das uns zurückziehen kann, ist groß. Also, sie wollten zurück. Sie konnten dann in Ägypten ja wieder jammern und schreien, das kannten sie ja. Sie konnten Gott wieder um Hilfe schreien. Aber da wussten sie wenigstens, wo sie sind. Und ein bisschen jammern ist ja auch nicht schlecht und so weiter. Es gibt Leute, die leben vom Jammern. Denen ist es wohl, wenn sie jammern können. Wenn sie nicht mehr jammern, dann fehlt ihnen etwas, dann haben sie nichts mehr, wo man auf sie aufmerksam wird. Also jammern sie weiter. Auch wenn man das Umfeld ändert, wenn man bestimmte, dann gibt es was anderes, was man wieder jammern kann. Die Hauptsache ist, man jammert. So könnte es auch wie Israel in unserem geistlichen Leben gehen. Paulus war zum Beispiel sehr erstaunt über die Galater. Er sagte, ich wundere mich über euch. Gott hat euch durch die gute Nachricht dazu berufen, dass ihr unter der Gnade steht, die Christus gebracht hat. Und nun kehrt ihr ihm so schnell den Rücken und wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Ihr fällt wieder, wenn man den Galaterbrief liest, sieht man das, ihr fällt wieder zurück in eine gesetzliche Art, den Glauben zu leben. In altbekannte Spuren. Und das ist sehr schnell gegangen bei den Galatern. Sie konnten mit der Gnade und der Befreiung durch das Evangelium nicht umgehen. Sie wollten wieder zu gewohnten Verhaltensweisen zurück. Und deshalb muss Paulus nochmals betonen, Christus hat uns befreit, er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Das sagt er zu Christen. Wir sind also in der Lage, uns wieder in ein Sklavenjoch einspannen zu lassen. Zurückzukehren in eine Gesetzlichkeit, weil die gibt uns Geborgenheit, das kennen wir. Wenn du das und das machst, kannst du sicher sein, dass dir Gott gut gesinnt ist. Wir stützen dann unseren Glauben auf Äußerlichkeiten ab. Wir stören uns dann an Äußerlichkeiten. Das geht bis dahin, dass man denkt, wenn in einer Kirche nicht eine Kanzel steht, wo der Prediger dahinter steht, dann ist das irgendwie nicht ganz koscher. Dann kann das Evangelium nicht ganz rein rüberkommen. Da fehlt was. Und wenn die Kanzel dasteht, dann ist die Welt in Ordnung und er kann erzählen, was er will. So sind wir oft. So funktioniert das oft. Das Zurück, das Festmachen an falschen Dingen und das wieder zurück in Abhängigkeiten, die eigentlich gar keine sein sollten. Wie schnell lassen wir uns zu gewohnten Verhaltensweisen zurückführen? Mose und Aaron waren am Boden zerstört. Wann wird das Volk endlich vernünftig? Und wann vertrauen sie mal auf Gott? Sie fielen vor dem Volk auf ihr Angesicht. Das war ein Ausdruck der Hinwendung zu Gott. Vermutlich flehten sie zu Gott, dass er sich über diesem halsstarrigen Volk noch einmal erbarmen möge. Er musste schon so viel tun in dieser Wüstenwanderung, diesen wenigen Monaten. Sie flehten, dass Gott seinen Zorn zurückhalten möge. Kaleb und Josua, die beide bei der 40-tägigen Erkundungstour dabei waren, konnten es kaum begreifen, was sich hier im Volk nun abspielt. Sie zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Das ist das Land, das von Milch und Honig überfließt, nicht Ägypten. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Die beiden konzentrierten sich eben auf das, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie waren der tiefen Überzeugung, dass sie dieses Land erobern würden, und zwar mit Gottes Hilfe. Sie warnten die anderen Israeliten eindringlich, sie sollten sich nicht gegen Gott auflehnen, denn das war das größte Problem, das nun das Volk hatte. Sie sollten Gott vertrauen und losziehen. Lehnt euch nicht gegen Gott auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Das war nicht nur eine Worthülse der Herr, sondern der steht uns zur Seite, der uns aus Ägypten gebracht hat und durch die Wüste bis hierhin, der uns jeden Tag Manna gibt, jeden Tag Wasser und der in einer Feuer- und Wolkensäule uns Wegweisung gibt. Dieser Herr wird euch in das Land bringen. Habt also keine Angst vor ihnen. Diese Männer vertrauten dem, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie wussten, dass Gott nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist. Und sie hatten Recht. Sie hatten absolut Recht. Und es gibt einen Beweis dafür, dass sie absolut Recht hatten. Wie finden wir den Beweis? Es gibt einen Beweis, wo wir das beweisen können. Manchmal kann man es ja nicht beweisen. Man kann ja nicht sagen, man könnte ja sagen, ja gut, das war jetzt der Meinung, aber wenn sie gegangen wären, dann wäre es schief gelaufen. Wir hatten doch recht, oder? Wir sind ja immer clever, alles so zu biegen, dass wir immer recht haben. Aber warum können wir beweisen, dass diese Männer recht hatten? Wären sie gegangen, hätten sie das Land erobert. Wir können es beweisen, weil 40 Jahre später Kundschafter nach Jericho gingen. Und die Hure Rahab, bei der sie wohnten, sagte ihnen nämlich Folgendes: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Das sagt eine Heidin. Die wusste das. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sion und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf Erden. Die wussten das. Die hätten voll einziehen können. Die 40 Jahre, das war eine völlige Zeitverschwendung. Die Leute waren eingeschüchtert, genau wie es Gott übrigens versprochen hatte. Angst und Schrecken werde ich vor euch hersenden. Ich werde die Völker, zu denen ihr kommt, in Verwirrung stürzen. Alle eure Feinde werden vor euch die Flucht ergreifen. Gott hat es gesagt. Israel wusste das. Aber sie glaubten ihm nicht. Und die Hure Rahab hat bewiesen, dass das genau eingetroffen war. Lediglich eine kleine Gruppe der Israeliten, namentlich Mose, Aaron, Kaleb und Josua und vielleicht noch weitere Leute, die hier nicht namentlich erwähnt werden, vertrauten Gott, dass er ihnen helfen wird und sie in das Land bringen wird. Sie wussten, es war möglich. Mit Gottes Hilfe ist es möglich. Der Rest des Volkes weinte und jammerte, sie waren wütend über Gottes Führungen. Und da frage ich mich schon, wo denn die führenden Männer in Israel geblieben sind. Diese Kundschafter gehörten zu den angesehensten Männern im Volk Israel. Warum, so muss man schon fragen, hatten diese Männer nicht mehr Vertrauen in Gott? Warum verführten sie das Volk zum Ungehorsam und ermutigten sie kolossal? Diese Männer waren nämlich nicht nur Führer von großen Sippenverbänden, sondern sie wurden kurz vorher von Gott in besonderer Weise ausgerüstet, um Mose in seiner anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen. Sie wurden sage und schreibe mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Da heißt es, Kapitel vorher, Kapitel 11, da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, und gab ihn den 70 Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten. Also da waren 70 Männer mit dem Geist Gottes ausgerüstet worden, um Mose zur Seite zu stellen und ihm zu helfen, in der Aufgabe das Volk zu führen. Das waren also zugerüstete Männer. Wo waren jetzt diese 70 angesehenen, geisterfüllten Männer? Wo standen die jetzt auf und sagten, Gott wird uns in dieses Land führen, Gott ist mächtig, Gott hat Kraft, Gott wird das tun, was er verspricht. Wo sind diese Männer? Sie versagten alle, bis auf diese wenigen, obwohl sie von Gott zugerüstet wurden. Und das lehrt uns, wenn uns Gott zurüstet, so bedeutet das leider nicht, dass wir dann auch gehorsam sind. Das kann man an verschiedenen Orten, auch in der Schrift, an Beispielen zeigen. Gott rüstet uns zu, das heißt aber nicht, dass wir deshalb gehorsam sind. Wer von Gott zugerüstet wird, dem wird keine Fernsteuerung eingepflanzt, so wie ein Herzschrittmacher, die seinen Willen außer Kraft setzen kann. Nein, wenn Gott zurüstet, dann befähigt er uns, das Richtige zu tun, aber die Entscheidung, es zu tun, treffen wir selber. Finde ich manchmal schade. Ich wäre froh, Gott würde sie für mich treffen, die Entscheidung. Aber wir treffen sie selber, weil Gott uns nicht zu Marionetten gemacht hat, sondern weil er Partner sucht gegenüber. Weil er uns die Persönlichkeit erhält, weil wir eben Bilder Gottes sind und er uns in dieser Würde ernst nimmt. Er befähigt uns dazu, aber entscheiden müssen wir selber. Das liegt immer noch bei uns. Paulus sagte den Korinthern in einem bisschen anderen Zusammenhang, aber vom Prinzip her eigentlich genau das. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Also Gottes Geist setzt keinen Menschen unter Zwang, sei es in dem, dass er reden muss oder sei es in dem, dass er handeln muss. Es bleibt immer die Entscheidung beim Menschen selber, was er tut und was er nicht tut. Gott zwingt niemanden zu einer Handlung, auch wenn der Heilige Geist in einem Menschen wohnt. Und nun, wir können diese Männer irgendwie verstehen und trotzdem, sie hatten nicht recht, diese Männer, die sagten, wir werden das Land nicht erobern. Sie verführten das Volk zum Ungehorsam, zur Rebellion gegen Gott. Sie führten das Volk in eine Katastrophe. Für Mose war ihr Verhalten auch nicht nachvollziehbar. Er sagte ihnen später, als er das, die Geschichte erzählte, obwohl Gott all das für euch getan hat, hattet ihr kein Vertrauen zum Herrn, eurem Gott. Zu ihm, der doch vor euch hergezogen war, um die Lagerplätze auszusuchen und euch den Weg zu zeigen, bei Tag in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Und ihr habt ihm das nicht zugetraut, dass er euch in dieses Land hineinbringt, obwohl ihr das erlebt habt. Diese führenden Männer, die das Volk für sich gewinnen konnten, sind keine Vorbilder für uns. Auch wenn wir sie gerne als Vorbilder hätten, da wir sagen können, ja, wir verstehen das ja und wenn die das gemacht haben, dann können wir das ja auch machen. Wir haben ja gerne solche Vorbilder, die uns dann bestätigen, wenn wir in einer falschen Ecke sitzen. Aber unsere Vorbilder sind Kaleb und Josua. Das sind unsere Vorbilder. Kaleb und Josua sind Leute, die mit Gott etwas wagen. Durch solche Menschen sind Missionswerke, diakonische Werke und Kirchen entstanden. Da gab und gibt es immer wieder Christen, die auf solche Leute hören, selbst wenn die Ideen zuerst verrückt erscheinen. Und ich kenne natürlich die Argumente, das Argument, das jetzt kommt, es stimmt, wir kennen Beispiele von Menschen, die offenbar Gott etwas zutrauten und die Sache endet im Fiasko. Da gibt es auch einige Geschichten. Doch vielleicht ist es manchmal, wie hier in der Wüste, das Fiasko traf nicht wegen diesem Glaubensmutigen ein, sondern wegen dem Ungehorsam der anderen. Könnte auch heute so sein. Doch auch wenn es aus anderen Gründen nicht funktionierte, weil das vielleicht wirklich nur Fanatismus war und nicht von Gott gewirkt, wenn sich jemand selber verherrlichen wollte und eigentlich gar nicht Gott dienen, sondern sich einen Namen machen, wie auch immer, berechtigt uns das trotzdem nicht, unser Vertrauen in Gott einzuschränken. Es berechtigt uns nicht, zurück nach Ägypten zu kehren und das alte Leben wieder zu führen. Oder würden Sie sagen, wir sollten keine Gemeinden mehr gründen, weil Sie einige Gemeinden kennen, die sich negativ entwickelt hatten? Würden Sie sagen, Projekt Gemeinde vorbei, wir gehen wieder zurück, wo es noch keine Gemeinden gab? Vielleicht ist das bei einigen etwas schief gelaufen? Ich hoffe nicht. Ja, und auch das stimmt, wir haben nicht den bestimmten Auftrag, ein Land einzunehmen. Das wünsche ich mir ja manchmal. Dass wir genau wissen, dass Gott sagt wie Israel, Friesenberg, da geht ihr wie ein Rasenmäher durch und ich gebe euch den Sieg. Da werden die Leute euch zufallen, ihr werdet massenhaft von Bekehrungen haben. Das wäre doch super, da müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Oder vielleicht doch? Vielleicht doch? Würden wir dann doch sagen, ja, da hat so viele Blogs, so viele Familien, da interessiert sich keiner, wir fangen gar nicht an. Wir haben nicht ein Land, das wir zu erobern haben. Aber wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkünden, zur Zeit und zur Unzeit. Wir haben den Auftrag, die Liebe Gottes ganz praktisch weiterzugeben. Und gäbe es nicht Menschen, die verzichteten, auf Bekanntes zu setzen, wäre unsere Christenheit arm dran. Innovation gab es immer, wenn Menschen auf Gott setzten und nicht auf das, was man kennt. Seine Komfortzone behält. Es wäre machbar gewesen. Israel hätte das Land im Handumdrehen erobern können. Sie hätten ihr Ziel erreicht und wären nicht in der Wüste gestorben. Panik hatte diese Eliten ergriffen, als sie meinten, sie würden das Land nicht erobern können. Das trauten sie Gott einfach nicht zu. So mussten neue Leiter her, die alten Führer wollten sie gleich steinigen. Sie sollen zur Strafe sterben. Übrigens, das war das Schicksal von Mose öfters, die wollten ihn ab und zu mal steinigen. Denn mir vor, es ist ein ausgezeichneter Führer. Das Einzige, was er immer erlebte, war, dass er vom Volk unter Druck gesetzt wurde. Das wäre ein Thema für sich, eine Katastrophe. Sie sehnten sich nach der Sklaverei in Ägypten. Das war ihnen bekannt, da wussten sie, wie es funktioniert. Sie wollten dahin zurück. Hätten sie doch nur auf die Männer gehört, die Gott vertrauten. Es hätte sich ihnen eine wunderbare Zukunft eröffnet. Sie hätten ihr Eigenheim bekommen, ihr Land zu bestellen, ihre Existenz aufzubauen. Sie hätten gesehen, wie ihre Kinder groß werden, wie sie sie ernähren können. Sie hätten Großkinder haben können. Das Leben genießen, Gott wollte ihnen das schenken. Wenn wir auf uns schauen, sehnen wir uns nach Bekanntem, weil wir uns unfähig fühlen, neues Land zu betreten. Wir fühlen uns unfähig, unser Verhalten zu verändern. Wenn wir aber auf Gott schauen, werden wir es schaffen. Wir werden das Ziel erreichen. Kaleb und Josua konnten das Land betreten, zwar 40 Jahre später, aber sie sind in dieses Land der Verheißung eingezogen. Es kann Aufschub geben, auch in unserem Leben. Aber wer voll auf Gott setzt, egal was kommt, egal welche Hindernisse sich auftun, Sie sind in Mitleidenschaft gezogen mit der Geschichte ihres Volkes, aber sie sind in dieses Land gekommen. Sie haben Gott vertraut und Gott hat sie belohnt. Es funktioniert, wenn wir auf Gott schauen. Und Petrus sagte einmal, mit diesem Vers möchte ich schließen, das ist einer meiner, weiß ich nicht wie vielen, Lieblingsverse. Er sagt, ja, es ist so. So ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns, Jesus Christus, erkennen ließ. Ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Wir können es schaffen. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du denkst, ich schaff's nicht, Berge bäumen sich auf in meinem Leben. Nimm diesen Vers und sieh, Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Ich habe alles, was ich brauche, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Alles. Gott hat alles in mich hineingelegt, wenn ich sein Kind bin. Wenn ich auf ihn schaue, wenn ich auf Jesus schaue, dann komme ich vorwärts. Vielleicht nicht so sichtbar für alle, aber in den Augen Gottes komme ich vorwärts. Ich werde ins Ziel kommen. Wenn ich auf mich schaue, dann kann ich mich anmelden und sagen, tut mir leid, keine Chance. Wenn ich auf Gott schaue, dann schaffen wir es. Da müssen wir manchmal einfach sagen, so, da gehe ich jetzt hinein mit Gottes Hilfe. Ich vertraue ihm. Und jetzt bin ich gehorsam, auch wenn das jetzt etwas komisch scheint, ich vertraue ihm. Und er hat mir die Kraft schon bereits gegeben, er hat mir alles geschenkt, was ich für ein Leben brauche, das ihm gefällt. Ist das nicht wunderbar? Keiner von uns hier drin ist zu schwach, dass er sagen müsste, ich komme nicht ans Ziel. Ich kann nie so leben, dass es Gott gefällt. Ich werde nie in den Himmel kommen. Keiner von uns kann das sagen. Außer er kennt Jesus nicht. Dann ist ein anderes Problem, dann muss er zuerst zu Jesus kommen. Aber wenn er Jesus kennt, neues Leben hat, dann haben wir die ganze Ausrüstung. Dann erreichen wir das Ziel. Nicht aus unserer Kraft, nicht weil wir auf uns schauen, sondern weil wir auf Gott schauen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses Beispiel vom Volk Israel. Und wir können viel davon lernen, weil wir viel verstehen, auch von den falschen Verhaltensweisen. Aber wir möchten Kaleb und Josua zum Vorbild nehmen. Wir möchten wirklich auf das bauen, was du uns versprochen hast. Und wir wollen uns darüber freuen, dass wir, wenn wir darauf bauen, dass wir ans Ziel kommen und dass du alles in uns hineingelegt hast, damit wir ans Ziel kommen. Und wenn wir am Ziel sind, dann können wir dir einfach Danke sagen, dass du uns dahin geführt hast und dass du uns die Kraft und die Ausdauer dazu geschenkt hast. Wir beten dich an. Amen.